Ja, mein heutiger Gast bei 5 nach 12, den muss ich eigentlich wirklich kaum vorstellen. Professor Stefan Rahmstorf zählt zu den international führenden Klima- und Meeresforschern. Er leitet die Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und ist Professor für Physik und Ozeane an der Universität in Potsdam. Seine Forschung prägt unser Verständnis globaler Klimaveränderung, Meeresströmung und Extremwetterereignis sehr maßgeblich. Herr Rahmstorf war Leitautor des 4. Weltklimaberichtes, veröffentlichte wahrscheinlich jetzt mittlerweile noch mehr über 130 Fachpublikationen, viele davon in Nature and Science, und gehört laut Clarivate Analytics zu den meist zitierten Forschern seines Fachbereiches. Für seine Arbeit und seine herausragende Wissenschaftskommunikation erhält er zahlreiche Auszeichnungen. Von 2004 bis 2013 beriet er die Bundesregierung im Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderung. Darüber hinaus ist er ein gefragter Redner und ein Pionier der Wissensvermittlung, etwa als Mitbegründer des Blogs Real Climate und Klimalounge sowie als Europas einflussreichster Klimaforscher auf Twitter. Und ich habe gelernt, auf LinkedIn kommen Sie jetzt auch öfter vorbei. Herzlich willkommen bei 5 nach 12, Professor Stefan Rahmstorf. Es ist mir eine große Ehre, Sie heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo Herr Ebelein, ich freue mich.
Ja, ich hatte übrigens auf LinkedIn gefragt, was ich Sie fragen soll. Es gab eine ganze Menge Fragen, aber ein Punkt kam auch öfter und das ist ungewöhnlich für den Podcast. Ich fange nicht mit einer Frage an, sondern mit einem Dank. Ich sollte Ihnen einen Dank für Ihr Engagement übermitteln von den Followern und Lesern. Und das ist wirklich was Ungewöhnliches und den übermittle ich sehr, sehr gern. Natürlich auch in meinem Namen, nicht nur im Namen meiner Follower.
Freut mich.
Ja, ich glaube, ich habe jetzt nicht alle Vorträge natürlich von Ihnen gehört, aber Sie beginnen, glaube ich, Ihre Vorträge immer, ja, jetzt die Fakten, die jetzt kommen, sind leider nicht so schön, die sind eher deprimierend. Deswegen möchte ich heute die Warnung für Sie aussprechen. Und ja, wir haben keine Zeit, dementsprechend wollen wir heute bei 5 nach 12 gar nicht so sehr über Lösungen sprechen, schon in Teilen, aber wir gehen heute natürlich viel tiefer mit Ihnen, dank Ihrer Forschung, auch in das Thema Problem ein, auch wenn es etwas deprimierend ist. Ja, 2024 war das wärmste Jahr seit 1850, also dementsprechend 1,6 Grad über vorindustriellem Niveau, ist dementsprechend unser 1,5 Grad Ziel, Herr Professor, in Gefahr, und wir erreichen das nicht mehr mit unseren Maßnahmen?
Also wahrscheinlich war es sogar das Wärmste seit 120.000 Jahren, seit der letzten Eiszeit, und nur in der Warmzeit davor, der eben Warmzeit, war es etwas wärmer noch. Wir haben formal die Grenze des Pariser Abkommens von 1,5 Grad noch nicht überschritten, weil die nicht für Einzeljahre gilt, sondern für einen längerfristigen Trend. Aber wir werden das noch vor 2030 mit Sicherheit tun.
Okay, keine guten Botschaften, wenn man sich das so ansieht. Ja, was sagt das über die Klimabewegung auf unserem Planeten aus? Haben die sich beschleunigt? Haben wir alles falsch gemacht? Was kann man sozusagen eingangs als Fazit vielleicht schon anstellen?
Naja, wir sehen halt, dass es nicht gelungen ist, die Erwärmung bisher einzudämmen, obwohl das ja schon 1992 in Rio beim Erdgipfel von allen Staaten gemeinsam beschlossen wurde, einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Stattdessen wachsen ja sogar die Treibhausgasemissionen weiter, die Temperatur steigt weiter und die Erwärmung hat sich sogar noch beschleunigt.
Okay, keine guten Botschaften. Jetzt kann ich mich erinnern, ich glaube, dieser Sommer wurde in Deutschland als sehr heiß vorausgesagt. Heute regnet es gerade mal. Wetter und Klima wird ja oft verwechselt. Aber Deutschland ist ja eigentlich im Besonderen durch diese Klimaveränderung betroffen. Können Sie dazu vielleicht nochmal zwei, drei Sätze sagen? Also wir hätten eigentlich einen Grund, besonders viel zu tun, oder?
Ja, also zunächst mal, diese saisonalen Vorhersagen sind immer sehr unsicher. Es wurde mit 70% Wahrscheinlichkeit ein besonders heißer Sommer vorhergesagt, weil eben das im Wesentlichen Wetter ist oder beziehungsweise eine Überlagerung von der längerfristigen Klimaerwärmung und Wetter. Und das Wetter ist eben chaotisch und zufallsgeprägt. Die mittleren Klimabedingungen nicht. Die hängen einfach von den Energieflüssen, von der Randbedingung, wie viel Sonnenenergie kommt rein, wie viel langwellige Strahlung geht raus ab. Speziell für Deutschland und Europa haben wir längst die 1,5 Grad Erwärmung hinter uns gelassen und sind schon deutlich über 2 Grad Erwärmung. 2,6, glaube ich, war der letzte Wert über dem vorindustriellen Niveau. Das ist aber auch so zu erwarten und vorhergesagt worden, weil wir ja ein Landgebiet sind und der globale Mittelwert besteht zu 71% aus Meeresoberfläche. Die Meere erwärmen sich langsamer und damit ist klar, die Landgebiete erwärmen sich immer schneller als der globale Durchschnittswert. Das ist auch ein Punkt, den manche nicht verstehen, die sich dann wundern, was soll an 2 Grad Erwärmung so schlimm sein, wenn sie wissen, dass es dort, wo wir Menschen leben, nämlich an Land, reden wir dann von 4 Grad.
Genau. Aber das ist ein guter Punkt, wenn Sie selbst sagen, wir haben jetzt schon 2,6 Grad Erwärmung an Land, dann könnte ich mir vorstellen, die Kritiker sagen, na ja, also ist jetzt nicht so unangenehm gerade. Warum soll es dann nicht bei 5 Grad auch irgendwo erträglich sein? Was sind die Folgen von solcher Erwärmung von 5 Grad?
Da sind natürlich einerseits die Extremwetterereignisse zu nennen, die wir ja alle beobachten, glaube ich, hat inzwischen jeder gemerkt, dass extreme Hitzewellen stark zunehmen. Hat sich sogar die Landfläche, die in einem beliebigen Monat 3 Standardabweichungen über normal ist, das heißt also wirklich extreme Temperaturen erlebt, hat sich verneunzigfacht seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Einfach durch diese 1,5 Grad globale Erwärmung. Das hätte man als Laie jetzt vielleicht nicht vorhergesehen, dass das so eine krasse Zunahme an Hitzeextremen bringt. Und die sind übrigens auch tödlich. Wir sehen das ja an der Sterblichkeitsstatistik immer. Zum Beispiel der berühmte Jahrhundertsommer 2003 hat europaweit 70.000 Hitzetote gefordert. Und so heiße Sommer liegen jetzt in den letzten Jahren auch im Bereich mehrere 10.000 Tote in Europa. Dazu kommen dann andere Extreme wie Dürre und Extremniederschläge. Das sind zwei Seiten derselben Medaille, also desselben physikalischen Gesetzes, Clausius-Clapeyron-Gesetz von 1834, auch lang bekannt. Die Atmosphäre kann mehr Wasserdampf aufnehmen und entsprechend abregnen. Das wächst exponentiell mit der Temperatur. Und dass sie mehr aufnehmen kann, heißt, dass wenn es wärmer ist, die Böden und Vegetation schneller austrocknen und wir diese Dürreprobleme kriegen, durch stärkere Verdunstung. Und auf der anderen Seite regnet, wenn die Atmosphäre mehr Wasser enthält in solchen extremen Niederschlägen, dann mehr runter und wir bekommen Überschwemmungen, wie jetzt vor einiger Zeit in Valencia zum Beispiel, ein krasses Beispiel, oder die Ahrtal-Katastrophe. Also das ist eine der Folgen, die sind die zunehmenden Wetterextreme. Jetzt in Deutschland nicht, aber anderswo die zunehmende Stärke von tropischen Wirbelstürmen zum Beispiel, die da auch Verwüstungen anrichten. Und die ihre Energie aus der Erwärmung des Meereswassers herausziehen und deswegen bei wärmeren Ozeanen auch stärker werden. Und ein ganz anderer wichtiger Punkt ist, dass diese Klimaveränderung sich natürlich auch auf unsere Ökosysteme auswirkt, sowohl an Land als auch am Meer. Wir sehen die großen Waldschäden, die wir haben, zum Beispiel im Harz jetzt aufgrund der Trockenheit, macht den Wald dann empfindlich für Borkenkäferbefall oder ähnliches, also nicht direkt vergleichbar, aber auch starke Dürreschäden sieht man ja im Amazonas-Regenwald inzwischen in den letzten Jahren. Und da ist natürlich gerade die Veränderung des Klimas ist das Entscheidende, nicht der absolute Wert oder ob es eine Veränderung in Richtung kälter oder wärmer wird, sondern die Veränderung relativ zu dem, an was die Ökosysteme eben seit 1000 Jahren angepasst sind. Und wenn wir uns jetzt so in einem atemberaubenden Tempo davon wegbewegen, dann wird das halt Ökosysteme ganz massiv verändern.
Die Folgen können wir wahrscheinlich in der Größenordnung gar nicht im Detail sozusagen schon komplett abschätzen, oder kann man das in der Wissenschaft? Also
Naja, die Extreme kann man schon vorhersagen. Das ist auch vorhergesagt worden seit Jahrzehnten, dass eben Dürren, dass Hitze, dass Extremniederschläge, dass tropische Wirbelstürme zunehmen werden, ist vorhergesagt worden, passiert seit Jahrzehnten so wie vorhergesagt, genau wie die Erderwärmung an sich ja genauso abläuft, wie sie seit 50 Jahren vorhergesagt worden ist. Also die Physik ist relativ gut verständlich, was halt schwerer vorherzusagen ist, ist, wie Ökosysteme reagieren, weil dann ist es Biologie und da kennt man nicht so einfach die Grundgesetze wie in der Physik und schon gar nicht, wie die menschliche Gesellschaft reagiert. Also Beispiel Syrien, wo nach der schlimmsten Dürre der syrischen Geschichte es dann zu diesen Massenprotesten kam gegen das Assad-Regime, was dann im Bürgerkrieg gemündet ist. Und das beschäftigt uns noch heute, sowohl was Flüchtlinge bei uns angeht, als auch jetzt die politische Lage in Syrien ist ja auch gerade wieder in den Schlagzeilen.
Ja, ich komme gerade aus dem Urlaub. Wir hatten kurz vorher gesprochen, bei 37 Grad, muss ich gestehen, ist mir der Sommer deutlich zu heiß. Und dann kam zwischendrin immer gigantische Unwetter, ne? Also in einem dieser Unwetter hat es leider auch durch Hagelschäden, 10 Zentimeter Durchmesser habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, ist von dem Auto nichts mehr übrig geblieben. Also nicht nur von meinen, sondern von Tausenden. Da sieht man, in welchen Extremen das ausartet. Also, und ich bin ja auch schon ein paar Jahre auf dem Planeten, habe ich vorher nicht erlebt. Und man hatte mir gesagt, das war jetzt das dritte Mal in dem Jahr. Also es war jetzt kein Einzelfall, sondern bereits der dritte Schaden in dieser Größenordnung.
Dann müssen Sie noch
Ja.
sagen, wo Sie waren wahrscheinlich.
Gardasee, am
Gardasee,
Gardasee.
okay.
Ja.
Ja, also schwere Hagel, das gehört auch zu den Extremen, die zunehmen im Rahmen einer Erderwärmung.
Wir haben ja aber immer noch gefühlt ja manchmal mehr Skeptiker als diejenigen, die der Wissenschaft glauben, auch wenn sie schon viele Jahrzehnte waren. Wenn Sie sich die Messdaten ansehen, und ich glaube, Sie zitieren in den Vorträgen schon Alexander von Humboldt, der bereits 1843 davor gewarnt hat, dass der Mensch Einfluss auf das Klima hat. Die Messdaten haben sich natürlich immer verbessert in den letzten Jahrzehnten. Haben die alles bestätigt, was Sie vorher geforscht haben? Sie machen das ja schon eine ganze Weile, oder hat es das sozusagen noch dramatischer dargestellt? Was sind die Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben in den letzten?
Ja, ich bin seit 1987, muss man sagen, eigentlich seit Beginn meiner Promotion in der Klimaforschung tätig und das, was damals Sachstand war, hat sich voll bestätigt. Einige Sachen sind unterschätzt worden, zum Beispiel Meeresspiegelanstieg ist eines auch meiner Forschungsgebiete, habe ich früher auch unterschätzt, noch in der ersten Auflage von unserem Buch Der Klimawandel. Der ist eben doch schneller abgelaufen oder läuft natürlich nach wie vor schneller ab als zuerst erwartet, weil so komplexere Rutschungsprozesse von Eismassen eben noch nicht so berechenbar waren. Anders als die Oberflächenschmelze von Eis, das kann man ziemlich gut berechnen, wie stark das zunimmt, wenn es wärmer wird. Aber wenn Eismassen dann ins Rutschen kommen, ja, das ist recht schlecht vorhersagbar.
Okay, aber im Grunde bestätigt oder im Grunde dramatischer, als Sie es vor vielen Jahren schon voraus. Wie
Es ist
gesagt.
übrigens, weil Sie das eingangs bei der Frage gesagt haben, auch nicht so, dass die meisten Leute da skeptisch sind, sondern es gibt ja mehrere große Umfragen mit vielen 10.000 Teilnehmern in verschiedenen Ländern, die zeigen, dass so circa 80% der Menschen sich mehr Klimaschutz wünschen von ihrer Regierung. Also die meisten Menschen haben es verstanden und wollen, dass die Politik endlich handelt.
Guter Punkt, da kommen wir dann gleich noch drauf, in den Fragen, wo ich gern mit Ihnen vorbeikommen möchte. Jetzt kommen die 20%, sage ich mal, sind aber sehr laut, zumindest ein paar wenige davon, muss man ja schon so sagen. Und die kommen natürlich an der Stelle vor, sagen, ja, Eiszeit, und es gab immer Eiszeiten, es gab immer Warmzeiten, das ist ja ganz normal. Können Sie damit, ich kann mich an die Grafik erinnern, wo wir gemeinschaftlich beim Vortrag waren, wo das sehr klar darzustellen war, dass es menschengemacht ist, der Klimawandel. Vielleicht können Sie da ein paar Sätze nochmal dazu sagen, dass es eben kein normaler Zyklus ist.
Ja, also der dominante Klimazyklus, die dominanten Veränderungen der letzten 3 Millionen Jahre sind die Eiszeitzyklen. Die Ursache ist übrigens in den 1920ern aufgeklärt worden von Milutin Milankovic, deswegen heißen die auch Milankovic-Zyklen. Ich habe die Ursache der Eiszeiten in der Schule gelernt, im Erdkunde in den 1970ern, also das ist alles nicht neu. dass es diese Eiszeitzyklen gibt. Und wir nutzen die übrigens auch, um unsere Modelle zu testen. Und mit unserem Klimamodell können wir den Beginn und Ende aller Eiszeiten der letzten 3 Millionen Jahre auch korrekt vorhersagen, nur angetrieben durch diese astronomischen Zyklen, die man eben auch präzise berechnen kann. Und das ist eben auch ein Zeichen, das zeigt, die Klimamodelle funktionieren. Wir können also auch diese natürlichen Veränderungen da korrekt modellieren. Nicht nur die Eiszeitzyklen, sondern wir machen auch Studien, die viele Millionen Jahre zurückgehen, als das Klima deutlich wärmer war, die Erde eisfrei. Übrigens auch aufgrund von hohen CO2-Werten. Damals verursacht durch die Plattentektonik, also nicht jetzt durch menschliche Emissionen logischerweise, weil Homo sapiens gibt's ja erst seit gut 300.000 Jahren, eigentlich ein Wimpernschlag in der Erdgeschichte, und wir sind als Spezies wirklich Kinder der Eiszeit. Ja, diese Skeptiker, die glauben, dass natürliche Klimaveränderungen in der Erdgeschichte irgendwie ein Grund zur Entwarnung sein. Das sehen also wir Paläoklimaforscher überhaupt nicht so, sondern sie zeigen, wie empfindlich das Klimasystem auf Störungen reagiert und dass es schon immer sehr stark auch von CO2-Veränderungen gesteuert war, eben auf den plattentektonischen Zeitskalen, und dass es selbstverständlich jetzt auf unsere CO2-Emissionen wieder genauso reagiert wie früher. Und dass die CO2-Emissionen komplett vom Menschen verursacht worden sind. Dieser Anstieg auf Werte, die heute höher sind als jemals seit mindestens 15 Millionen Jahren übrigens, das CO2 in unserer Luft, dass das Klima da wieder so drauf reagieren wird, wie es schon immer getan hat, das ist ja logisch und das ist wirklich kein Grund zur Entwarnung. Ganz im Gegenteil. Und ein besonderes Problem ist natürlich, dass wir jetzt das Klima 10-mal schneller verändern als zum Beispiel beim Übergang von der letzten Eiszeit in das Holozän vor 15.000 Jahren etwa. Dieses Tempo bedeutet eben auch, dass die Ökosysteme mit Anpassung da nicht mehr mitkommen.
Ich kann mich hier noch ganz gut an die Grafik erinnern, wo Sie dargestellt haben, wie sich das Klima verändert hat, und dann kam die letzte Zeit, wo die Menschen eingegriffen haben, und wie die Kurve exponentiell, also eigentlich steigt die senkrecht. Ich glaube, das war gar keine Kurve, sondern es war einfach ein Strich nach oben, kann ich mich erinnern, in der Darstellung.
Ja, also wenn man sich das anschaut, allein im Vergleich zu den letzten 2000 Jahren, das, was wir jetzt verursachen, wir sind weit außerhalb von dem Holozän-Klima inzwischen.
Ja.
Übrigens dazu noch, also diese Klimaskeptiker, die Sie schon erwähnt haben, die sehr rege gerade in sozialen Medien sind, arbeiten da auch einfach krass mit Falschbehauptungen und gefälschten Datenkurven. Also die zeigen dann immer gerne Grönland-Eisbohrkern, behaupten, das sei eine globale Temperatur, was natürlich nicht ist, ist die lokale Temperatur über dem grönländischen Eispanzer, so wenig repräsentativ für den Globus, wie nur irgendein Ort der Erde ist. Ja. Und dann zeigen sie einen ganz kleinen Tick nach oben am Schluss, das sei die angeblich katastrophale Erderwärmung. Aber diese Daten enden im Jahr 1855. Die moderne Erderwärmung ist da gar nicht drauf.
Ja.
Also mit solchen Tricks wird da gearbeitet, weil diese Leute haben einfach keine ehrlichen Argumente.
Ja, umso wichtiger, glaube ich, dass wir solche Gespräche führen. Deswegen bin ich dafür auch so dankbar. Ich kann mich das noch ganz gut, das hatten Sie in dem Vortrag mit drin damals. Und für einen Laien natürlich kaum nachvollziehbar, ne? Und der kontrolliert wahrscheinlich auch nicht die Kurve, wahrscheinlich auch so dargestellt, dass man gar nicht sieht, dass da die letzten wichtigen, entscheidenden Jahre fehlen.
Nee, das ist eben das. Als Laie kann man das gar nicht beurteilen, was da einfach Lügen sind von den Klimaskeptikern. Aber ich habe als in Jahrzehnten Erfahrung einfach gemerkt, wenn die irgendwas vorbringen, wieso wir uns angeblich keine Sorgen machen müssen über die Erderwärmung, ist es immer falsch. Wenn man da mal genauer nachschaut, findet man immer, wo da der Trick ist, wo irgendwas hingedreht worden ist.
Ja, sehr, sehr bitter. Und ich glaube, wir stellen können ja jetzt die Preisfrage. Ich glaube, die haben Sie bei einem Vortrag, habe ich gehört, mal gestellt. Wie viel Prozent ist der Klimawandel menschengemacht? Kann da jetzt jeder der Hörerinnen und Hörer mal für sich kurz beantworten, wie hoch der Prozentsatz ist, und Sie können es ja auflösen.
Ja, genau. Also wenn wir uns die Erderwärmung seit dem 19. Jahrhundert anschauen, ist sie zu 100% von Menschen verursacht. Es gibt keine natürlichen Beitrag dazu. Häufig wird ja dann von Skeptikern die Sonnenschwankungen in der Sonnenleuchtkraft angeführt und die gibt es, aber die werden ja auch gemessen und die Sonnenleuchtkraft hat sogar abgenommen in den letzten 50 Jahren und hat damit der von uns verursachten Erwärmung leicht entgegengewirkt. Das ist ja auch der Grund, warum es dieses schöne, in Anführungszeichen, schöne Klimaskeptikerbuch, die kalte Sonne, gibt von Lüning und Fahrenhold, zwei Menschen von RWE, die in dem Buch eben darauf hinweisen, dass die Sonnenaktivität abgenommen hat, was stimmt, und dann vorhersagen, deswegen steht unmittelbar eine Abkühlung bevor. Das sind jetzt auch schon viele Jahre her, dass sie dieses Buch veröffentlicht haben, und ich so alle 2, 3 Jahre zeige mal im Internet, wie ihre Prognose im Vergleich zu den Messdaten aussieht. Das ist also die am schnellsten komplett widerlegte Prognose zum Klima, die ich je gesehen habe.
Gibt es aber keinen Folgeband von den Herren oder?
Nein, sie haben nur klugerweise die amerikanische Ausgabe nicht mehr The Cold Sun etwa genannt, sondern sowas wie the Underestimated Sun oder sowas, weil
Okay.
die kalte Sonne, ja, das funktioniert einfach nicht. Sie haben aber auch keinen vernünftigen Verlag, sondern nur eine dieser
Ach so.
Lobbyorganisationen gefunden, die das Buch in Amerika rausgebracht hat.
Okay,
Ich
mir
glaube,
zum
es
Glück.
war Heartland Institute oder so ein ähnliches.
Okay. Also mir ist zum Glück das Buch noch nicht über den Weg gelaufen. Ich glaube
Okay.
auch nicht, dass ich es lese. Aber richtige Antwort, 100% menschengemacht. Und im Grunde
Ja.
ist ja gar nicht richtig. Am Ende ist ja sogar fast mehr.
Ja,
Ne?
also es könnten noch ein klein bisschen mehr sein als 100%, weil eben von der Natur her die abnehmende Sonnenleuchtkraft dem leicht entgegengewirkt hat. Aber nicht sehr stark, weil man sieht ja diese Sonnenschwankungen, die haben ja auch einen 11-jährigen Zyklus. Und den sieht man auch in den globalen Temperaturdaten praktisch kaum. Also von daher sieht man schon, diese Sonnenleuchtkraftschwankungen sind zu schwach, um wirklich nennenswerte Klimaschwankungen zu verursachen.
So, Sie hatten es eingangs am Anfang schon erwähnt, bei den Auswirkungen der Klimaveränderung, ne, die Wetterextreme, Dürre, Flutkatastrophen. Ich glaube, Verneunzigfachung der Wetterextreme war, glaube ich,
Also
die
das war, um es genau zu sagen, Verneunzigfachung der globalen Landfläche, die in jedem Monat unter einer extremen Hitze leidet.
Ja. Kann man sagen, ich kann mich erinnern, vor wenigen Tagen kam ein Bericht über Griechenland. Wir sprachen darüber, ne? Bei 45 Grad ist es lebensgefährlich, glaube ich, im Freien zu arbeiten. Ich glaube, da gibt es sogar ein gesetzliches Verbot, dass man das aktuell mittags nicht darf. Was heißt das eigentlich noch mehr? Kann es sein, dass wir große Landstriche der Welt nicht mehr be bewohnen können als Menschen? Weil ich glaube nicht, dass wir bei 50 Grad uns daran anpassen können als Menschen. Vielleicht passiert das irgendwann, aber ich sehe das gerade nicht.
Nein, wir haben tatsächlich eine physiologische Temperaturgrenze, die wir nur aushalten können. Und das ist eine Kombination von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, weil der menschliche Körper sich ja durch Schwitzen abkühlt, wenn es zu heiß wird. Und je feuchter die Luft, desto schlechter kann man sich kühlen durch Schwitzen, weil das Wasser dann nicht mehr verdunstet. Da sind wir wieder bei der Clausius-Clapeyron, bei dem Gesetz, was auch die Dürren und Extremregen verursacht. Das ist dasselbe, was auch die Verdunstung von unserer Hautoberfläche bestimmt. Und von daher misst man das in dieser Feuchtkugeltemperatur, das ist ein Thermometer, was praktisch in feuchtes Tuch eingepackt ist, so dass es dadurch durch Verdunstung noch gekühlt wird, das mit berücksichtigt. Und da gibt es einen Grenzwert und der wird eben heute auf den heutigen Landgebieten sehr selten mal irgendwo überschritten, aber mit weiterer Erderwärmung wird das immer mehr zunehmen. Und da gibt es auch eine Studie dazu mit Landkarten, wo man sieht, dass eben ganz erhebliche Teile Asiens und Afrikas dann über diese kritische Temperatur kommen, über immer mehr Zeit jedes Jahr, wo man sich nur unter Lebensgefahr im Freien bewegen kann, weil es sonst eben zum Hitzetod führen kann. Und ja, ich denke, die Folge wird eben sein, wenn, und da lebt mehr als 1 Milliarde Menschen in diesen Gebieten, die dann nach 3, 4 Grad Erwärmung einfach zu heiß sind, um sich dort im Freien aufzuhalten, dann kann man nicht mehr Ackerbau betreiben, Feldarbeit oder auf Baustellen arbeiten und dergleichen. Die Leute werden wahrscheinlich umziehen wollen, wenn es da so zu oft so heiß ist, dass es lebensgefährlich ist, draußen zu sein. Die wollen in den kühleren Norden, wollen wir die alle aufnehmen?
Können wir das? Könnten wir das überhaupt? Ne? Ich glaube, kann das sein? Ich habe, glaube ich, mal gelesen, es betrifft circa 19% der Landfläche. Kann das sein? Habe ich mir das richtig gemerkt? Können Sie das bestätigen?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich würde auch bei so genauen Zahlen immer ein bisschen vorsichtig sein. Es geht da mehr um so um die Größenordnung,
Ja.
weil ganz so exakt vorhersagen kann man das letztlich bis heute noch nicht.
Ja. Aber Ihr Beispiel hat ja auch schon gezeigt, wir reden über eine Größenordnung und dann hätten wir Klimaflüchtlinge und ein ganz anderes Thema, was man wahrscheinlich heute noch gar nicht beurteilen kann, was es eigentlich auch mit den Menschen logischerweise aus. Es geht um Leben und Tod. Ich glaube, da kennt alles keine Grenzen. Ne? In der Reaktion würde ich zumindest so sehen. Wir sagten ja eingangs, Sie sind auch Meeresforscherexperte. Sie haben sich mit dem Anstieg des Meeresspiegels beschäftigt und ich kann mich erinnern, Sie hatten ganz am Anfang gesagt, ja, der ist stärker angestiegen, als ich selbst vorausgesehen habe oder vielleicht gelehrt habe, ganz Anfang. Können Sie da vielleicht mal ein paar Dinge ausmalen? Da habe ich so den Eindruck, dass das gar keiner so richtig auf dem Schirm hat. Man hört natürlich, dass die Gletscher schmelzen und man sieht es ja auch, wenn man in den Bergen ist. Aber so richtig die Wirkung sieht man ja nicht, wenn man gerade im Urlaub ist. Und wir sind mitten in der Urlaubszeit, viele sind am Meer. Vielleicht können wir dazu noch ein paar Sätze sagen.
Ja, naja, man sieht die Wirkung schon an manchen Küstengebieten. Wir haben jetzt etwa 25 Zentimeter globalen Meeresspiegelanstieg hinter uns seit dem 19. Jahrhundert. Und wie gesagt, das beschleunigt sich immer mehr. Wir sind jetzt bei etwa 4 Zentimeter pro Jahrzehnt. Und das macht sich zum Beispiel an der amerikanischen Ostküste schon bemerkbar. Da reden die von sogenanntem Nuisance Flooding. Das ist also so lästige Überflutung, wo dann mal Straßen an der Küste unter Wasser stehen, so 10, 20 Zentimeter oder so, je nach Gezeiten. Aber vor allem merkt man es eben bei Sturmfluten. Also wenn ein Hurrikan trifft oder auch bei uns ein Sturm, dann läuft diese Sturmflut noch deutlich höher auf als diese 25 Zentimeter, die der Meeresspiegel angestiegen ist, weil das Wasser eben sich dann auch über eine tiefere Meeresfläche auf die Küste zubewegt und damit weniger Reibung erfährt. Und quasi so ein bisschen aufschaukelt, wenn es die Küste erreicht. Und das ist aber erst der Anfang, denn der Meeresspiegelanstieg ist sehr schleichend und langfristig, weil es einfach lange dauert, erstmal bis die Wärme ins Meer eindringt von der Oberfläche. Also diese thermische Ausdehnung des Meerwassers ist ein sehr schleichender Prozess. Und die Schmelze von Kontinentaleismassen ist auch ein sehr langsamer, schleichender Prozess. Wir haben bis Ende des Jahrhunderts jetzt mit halben bis einem Meter Anstieg zu rechnen. Das wird schon, da fängt es an, wirklich ziemlich massive Probleme zu verursachen, wie man das jetzt eigentlich ja schon bei tiefliegenden Inselstaaten sieht, Vanuatu zum Beispiel, wo die Einwohner jetzt alle Visa nach Australien beantragen, weil sie da keine Zukunft mehr für sich sehen. Und über das Jahr 2100 hinaus geht es, geht aber noch viele Jahrhunderte weiter, selbst nachdem wir die globale Temperatur stabilisiert haben, weil die Eismassen eben sehr träge reagieren. Die brauchen lange, um zurückzuschmelzen. Und auch wenn wir die Erwärmung jetzt bei 2 Grad stoppen, werden wir auf Dauer damit mehrere Meter Meeresspiegelanstieg verursachen und damit viele Küstenstädte aufgeben müssen. Wenn es uns nicht gelingt, das CO2 irgendwie wieder aus der Luft rauszuholen, dann unseren Nachfahren gewissermaßen. Denn von sich aus bleibt das Jahrtausende in der Luft.
Ich hatte auch schon das Vergnügen, mit Frau Professor Stefanie Arndt zu sprechen. Die war auf der Polarstern sozusagen und hatte uns die dramatische Bilder von dem Eisrückgang da berichtet, was sie da schon erlebt hat von ihren vielen Expeditionen. Sieht man in dem Ozean oder Meeresentwicklung auch schon so eine, ja, eine Dynamisierung, weil Sie sagen ja, es dauert sehr lange, ne, bis da eine Bewegung ist durch die Erwärmung. Aber sieht man schon eine Dynamisierung? Also würden Sie das schon sagen, da gibt es auch schon wieder neue alarmierende Zeichen, die das Problem noch größer machen? Also kann man das sagen?
Naja, also man sieht eine Beschleunigung. Ich weiß nicht, ob Sie das mit Dynamisierung gemeint haben. Also der Meeresspiegelanstieg hat in den letzten 100 Jahren das Tempo verdoppelt. und wird sich weiter beschleunigen. Das ist ja klar. Je wärmer es wird, desto schneller schmelzen die Kontinentaleismassen. Das kann man mal ausprobieren, wenn man sich ein bisschen Eis aus dem Gefrierfach holt. Je wärmer man es dann hinlegt in wärmeren Raum, umso schneller schmilzt es. Und das gilt eben auch für das Kontinentaleis. Außerdem sehen wir ja also auch sehr dynamische Effekte in den Meeresströmungen. Das ist eines meiner Hauptforschungsgebiete seit über 30 Jahren, der Atlantischen Umweltbewegung, zu der auch der Golfstrom gehört und die für das milde Klima in Europa verantwortlich ist letztlich. Und etwa das 50-fache an Wärme nach Norden schafft in unsere Region 50-fache des gesamten Energieverbrauchs der Menschheit. Also da geht es um riesige Wärmemengen, die durch diese Strömung in den nördlichen Atlantik geschafft werden und dort an die Luft abgegeben werden. Und gerade im nördlichen Atlantik, so südlich von Grönland, westlich von Irland, ist ja eine riesige Kälteblase, die einzige Weltregion, die sich seit dem 19. Jahrhundert abgekühlt hat, während der ganze Rest des Planeten sich erwärmt hat. Das ist ein klares Zeichen für eine Abschwächung dieser atlantischen Umweltzirkulation, die bereits jetzt im Gange ist und die eben besonders bedrohlich ist, weil wir wissen, diese Strömung hat einen Kipppunkt und war in der Erdgeschichte immer wieder ziemlich instabil und hat zu den dramatischsten Klimaveränderungen geführt, die wir aus der jüngeren Erdgeschichte kennen.
Kipppunkt ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Vielleicht können wir da gleich noch mal ein Stück weitergehen, aber bevor wir vielleicht darüber sprechen, können Sie noch mal zum Thema Kipppunkte. Da gibt es ja diverse, ist ja nicht nur der Golfstrom. Was heißt eigentlich so ein Kipppunkt? Ich glaube, viele nehmen das Wort schnell im Mund, aber so richtig bewusst, was hat das eigentlich für Folgen, bin ich mir nicht so sicher, ob das allen bewusst ist. Vielleicht können Sie dazu vorher noch was sagen und dann lassen Sie uns gerne noch mal auf das Beispiel Golfstrom eingehen.
Ja, also ein Kipppunkt ist so definiert, dass es ein Punkt ist, ab dem eine Veränderung zum Selbstläufer wird und auch ohne, dass wir weiter irgendwie schieben oder so, sich von selber das System in einen ganz anderen Zustand bewegt. Das kann man jetzt hier mit Ihrer Kaffeetasse probieren. Wir können die an die Tischkante schieben. Die macht erstmal nichts, ohne dass wir schieben, aber sobald sie über die Kante ist und ihr Gleichgewicht verloren hat, müssen wir nicht mehr weiter schieben. Das geht jetzt von selber unaufhaltsam weiter, dass sie, bis sie hier einen schönen Fleck auf den Teppich macht. Und also dieses ganz simple Beispiel zeigt schon, dass es jetzt keine Raketenphysik oder so, sondern ganz simple Physik führt zu solchen Kipppunkten. Und deswegen gibt es auch eine ganze Reihe solcher Kipppunkte im Klimasystem. Dazu gehören die Kontinentaleismassen auf Grönland, auf der Antarktis, die solche Kipppunkte haben, ab dem das komplette Abschmelzen praktisch zum Selbstläufer wird. Bei Grönland führt das zu 7 Meter globalem Meeresspiegelanstieg übrigens. Und wir wissen nicht, sind wir vielleicht schon über den Kipppunkt? Es gibt einige Studien, die das sagen, oder sind wir noch kurz davor? Dann gibt es einen Kipppunkt, der eben der Atlantikströmung, den wir schon erwähnt haben. Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer, auch solche Ökosystemkipppunkte mit dem Amazonaswald zum Beispiel, der sich zum Teil selber seinen eigenen Niederschlag erschafft, weil die Wurzeln, die Baumwurzeln ziehen immer wieder Wasser aus dem Boden und geben es an die Luft ab durch Transpiration, also diese aktive Verdunstung, die Pflanzen machen. Und dann 100 Kilometer weiter regnet es dann wieder runter und dann kriegt die nächste Waldportion das ab. Das ist auch so ein sich selbst aufrechterhaltendes System. Wenn es aber dann zu stark durch Dürre geschwächt wird, gibt es irgendwo diesen Kipppunkt, wo der Wald dann abstirbt. Also wir haben einen Kipppunkt, einen Ökosystemkipppunkt bereits überschritten, nämlich bei den Korallenriffen. Die sind so seit 2017, 2018 in einem globalen Korallensterben begriffen, weil die eine kritische Temperaturgrenze haben. Also so ähnlich wie der Mensch letztlich, kritische Körpertemperaturgrenze. Wenn wir mehr als 42 Grad Fieber messen, wird es langsam kritisch. Haben die Korallen haben eine kritische Wassertemperaturgrenze. Wenn das Wasser zu warm wird, dann bleichen sie aus und wenn es dann Dann können sie sich nochmal wiederholen, aber wenn es dann innerhalb von ein paar Jahren wieder zu einer, so einer Überschreitung der kritischen Temperatur kommt, sterben sie dann ab. Und das passiert eben jetzt immer häufiger, weil natürlich die Meere immer wärmer werden. Und der Weltklimarat hat in seinem letzten oder vorletzten Bericht gesagt, dass wenn wir die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen können, können wir mit etwas Glück noch 10% der Korallenriffe retten. Bei 2 Grad sind sie praktisch alle weg. Und wir sind jetzt gerade in diesem sehr deprimierenden Absterbeprozess der Korallenriffe.
Ja, die Nachricht hatte mich auch in einer der Folge der Podcasts schon ereilt. Ich war mir ehrlicherweise das als Laie gar nicht so bewusst. Da fiel sogar das Wort de facto, ist da nichts mehr zu retten. Also da war der Pessimismus noch größer, als dass 10% existieren. War sozusagen ein Team von Alexandra Cousteau, die Enkelin von dem berühmten Meeresforscher, die sich mit dem Thema intensiv letztendlich beschäftigt haben. Und beim letzten Mal hatten wir auch über Amazonas gesprochen, da kann ich mich erinnern. Wo Simon Knob und Alexandra Schwarz-Schilling da waren, die gesagt haben, naja, es gibt mittlerweile Trockenzeiten, wo der Regenwald kein Regenwald mehr ist im Amazonas, weil es eben nicht mehr dieses System in sich gibt, dass der Wald regnet, sondern er ist einfach trocken, so wie wir das vielleicht in Trockenzeiten kennen. Das fand ich schon sehr, sehr ernüchternd. Ja, wollen Sie vielleicht noch, ist ja auch sozusagen genau Ihr Steckenpferd zum Golfstrom, noch gewisse Wirkungen sagen? Sie haben ja gesagt, ne, der Energietransport 50%, habe ich verstanden.
Nee,
Richtig?
das 50-fache
50-fache, Entschuldigung, ah,
aus der
Rico, nicht.
Menschheit.
Es waren viele Fakten sozusagen.
Genau.
Deswegen ist es gut, dass wir sie nochmal
Genau.
wiederholen.
Ja, es geht also nicht wirklich um den Golfstrom, sondern um diese atlantische Umweltzirkulation, auch AMOC genannt. Das steht für Atlantic Meridional Overturning Circulation. Der Golfstrom gehört teilweise dazu, aber der Golfstrom ist zum größten Teil windgetrieben, den wird es auch weiter geben, aber der ist eben an sich nicht für diesen großen Wärmetransport verantwortlich, denn Wärmetransport bedeutet ja, dass nach Norden wärmeres Wasser fließt und nach Süden wieder kälteres zurück, wie bei einer Heizung. Das ist Netto-Wärmetransport. Und das Golfstromwasser, was an der Oberfläche bleibt und dann weiter an der Ostseite des Atlantik wieder nach Süden zurückfließt, strömt, ist nicht wesentlich kälter als das, was nach Norden strömt und macht für den Wärmetransport wenig aus. Der Wärmetransport kommt durch die vertikale Umwälzzelle. Das heißt, Wasser, was nach Norden transportiert wird, dort eine Menge Wärme an die Luft abgibt in den höheren Breitengraden, also auch im Breitengrad von uns quasi, Großbritannien. Und dort sich abkühlt und dann in die Tiefe sinkt und dann als sehr kalter Rückstrom in 2.000 bis 3.000 Metern Tiefe wieder nach Süden strömt. Und diese Temperaturdifferenz zwischen dem warmen nordwärtigen Teil und dem sehr kalten Rückstrom macht diesen riesigen Wärmetransport und damit den Klimaeffekt dieser Amok aus. Und die, wie gesagt, schwächt sich ab offensichtlich, weil dadurch hat es sich auch bereits schon abgekühlt im nördlichen Atlantik. Das beeinflusst schon heute übrigens unser Wetter in Europa. Paradoxerweise führt das zu mehr Hitzewellen. Europa ist ein Hotspot von Hitzewellen, weil ein über dem kalten Wasser gerne ein Tiefdruckgebiet festhängt. Und das dreht sich ja gegen den Uhrzeigersinn und bringt dann aus Südwesten warme Luft nach Europa rein. Also das ist so ein bisschen die großräumige Wettersituation. Aber wenn wir jetzt weiter CO2 und andere Treibhausgase in die Luft pusten, wird sich dieses System weiter abschwächen. Das sagen alle Klimamodelle voraus. Dann bis Ende des Jahrhunderts um die Hälfte sogar etwa. Und dann dehnt sich diese Kälteblase immer weiter aus. Und kann eben auch dann anfangen, Europa zu erfassen. Also als erstes eben Großbritannien, Island, die dann tatsächlich kälter werden. Das ist also in einer ganzen Reihe dieser Standard-IPCC-Modellsimulationen der Fall. Richtig kritisch wird es, wenn der Kipppunkt überschritten wird, wo dieses System dann versiegt. Problem ist, keiner weiß genau, wo ist dieser Kipppunkt? Weil wir wissen zwar, es gibt ihn, die Physik ist gut verstanden, Aber es hängt dann die Frage, wo ist er genau, von subtilen Temperatur- und Salzgehaltsunterschieden im gesamten Atlantik ab. Und da differieren die Modellsimulationen noch sehr stark, weil kein Modell kriegt das alles exakt hin. Es gibt aber in den neueren Studien eben doch erhebliche Beunruhigung dadurch, dass es so aussieht, als könnten wir schon Mitte des Jahrhunderts diesen Kipppunkt überschreiten. Und damit dann, ab da wird das komplette Versiegen dieser Amok zum nicht mehr aufhaltbaren Selbstläufer.
Okay, aber Mitte des Jahrhunderts ist nicht mehr so weit.
Das ist in 25 Jahren
Ja.
ungefähr. Es kann auch in 20
Okay.
oder 30 sein. Also so, wie gesagt, genau kann man es nicht sagen, aber
Ja.
früher haben wir das viele Jahre meiner Karriere als ein Risiko mit niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit betrachtet. Ich habe früher gesagt, einstellige
Okay.
Prozentbereich, also unter 10%,
Ja.
dass das passiert. Was ich aber trotzdem für zu hoch halte. Ja, würden Sie in einen Flieger steigen, der mit 5% Wahrscheinlichkeit abstürzt? Wahrscheinlich eher nicht.
Steige ich wahrscheinlich nicht ein.
Denn wenn die Folgen katastrophal sind, ist auch ein 5% Risiko zu hoch. Das ist eigentlich klar. Inzwischen, muss ich leider sagen, sehe ich das als 50-50 an, dass wir in den nächsten Jahrzehnten diesen Kipppunkt überschreiten, wenn wir nicht wirklich eine Vollbremsung bei den Emissionen hinlegen.
Okay, den muss man erstmal verdauen, aber ich habe vorgewarnt, dank Ihres Hinweises bei Ihren Vorträgen, dass es jetzt also keine schönen Daten und Fakten geben wird. Daten und Fakten wäre so mein großer nächster Schwerpunkt, aber wollen Sie vielleicht zu dem vorgehenden Part noch irgendeinen Punkt ergänzen, wo Sie sagen, da wären, sind wir vielleicht nicht vorbeigekommen, wo Sie sagen, ha, da würde ich noch drei Sätze verlieren. Ansonsten glaube ich, ist jedem bewusst,
Machen
die
Sie
Folgen
ruhig,
sind dramatisch. Ja.
machen Sie ruhig weiter. Also
Okay.
ja, vielleicht zu den Folgen noch. Es ist eben nicht nur eine mögliche Abkühlung in unserer Region, sondern auch weltweite Folgen. Also es gibt auch im Nordatlantikraum deutlich höheren Meeresspiegel, wenn die Amok versiegt, bis zu 1 Meter mehr über den globalen Meeresspiegelanstieg hinaus durch dynamische Effekte der Meeresströmung. Es gibt dann eine Verschiebung der tropischen Niederschlagsgürtel nach Süden. Das sehen wir auch in den paläoklimatischen Daten, weil diese Strömung eben während der letzten Eiszeit wiederholt abgerissen ist. Und diese Strömung ist mit ihrem riesigen Wärmetransport eben dafür verantwortlich, dass die Nordhalbkugel insgesamt 1 bis 2 Grad wärmer ist als die Südhalbkugel. Und dieser Unterschied geht dann weg, wenn sie zusammenbricht. Und damit verschiebt sich alles nach Süden, diese ganzen Wettersysteme, auch die tropischen Niederschlagsgürtel. Und das wird massive Auswirkungen in den Tropen haben, weil die sind dann nicht mehr da, wo die Regenwälder sind, sondern da, wo die Menschen gar nicht so viel Regen gewohnt sind, wo dann
Ja.
die Infrastruktur überfordert wird, Überflutung und so weiter.
Ja, ich glaube, die Zeit, die wir jetzt schon vorbeigekommen sind, sind sehr dramatisch rübergekommen, was sich allen Wirkungen ist, wenn wir nicht endlich handeln. Und ich würde mal Richtung Handeln und Kommunikation gehen. Jetzt haben Sie mit ganz vielen Fakten, glaube ich, jedem, der gerade hier in unserem Podcast noch Skeptiker war, ich glaube, der dürfte jetzt verstanden haben. Es hat 12 geschlagen und es ist wirklich 5 nach 12 an der Ecke, um mit meinem Titel zu sprechen. Warum kommen Sie als Klimaforscher, nicht Sie als Person gesprochen, sondern warum kommt das Thema nicht so durch, sondern die anderen 20% und davon vielleicht 1%, die Skeptiker, die sehr laut sind, warum kommen die durch mit ihren Botschaften? Weil ich würde sagen, die Politik handelt ja gerade anders, als wir müssten. Warum setzt sich das nicht durch? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, die Skeptiker erzählen natürlich etwas, was die Menschen gerne hören möchten, nämlich, dass alles halb so schlimm ist und sie einfach so weitermachen können wie bisher. Also es gibt eine Nachfrage nach diesem Klimaskeptiker-Narrativ, bei Normalbürgern, aber genauso natürlich auch bei der Politik und so weiter. Es ist immer bequemer, wenn einem jemand sagt, alles in Ordnung, kannst so weitermachen. Es ist so ähnlich wie wenn der Arzt jetzt dem Kettenraucher erzählt, also du musst aufhören, sonst kriegst du vielleicht Lungenkrebs. Ja, das ist, da gibt es sicherlich auch einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die schaffen das dann nicht und wollen es nicht hören und schieben es lieber weg und sagen, naja, es ist ja weit weg. Es gibt immer Ausreden, nicht zu handeln, wenn man etwas Unbequemes machen muss. Ein weiterer Grund ist, dass es natürlich eine massive Lobby gibt seit Jahrzehnten. Das ist auch sehr gut dokumentiert von der fossilen Energiewirtschaft. Wir haben das Buch von Herrn Farnhold von RWE vorhin erwähnt zum Beispiel, die diese Skeptikerthesen verbreiten, weil ihr Geschäftsmodell natürlich in Gefahr ist, wenn wir jetzt rasch aus fossilen Energien aussteigen. Das ist eine der reichsten Industrien der Welt. Die geben hunderte Millionen Dollar jährlich für Lobbyarbeit aus. Das ist auch dokumentiert, vor allem in den USA. Und da kommt man natürlich als Wissenschaftler im öffentlichen Dienst an der Universität oder so vielleicht mit einem oder zwei Leuten in der Pressestelle nicht gegen an, gegen diese professionelle Lobbyarbeit. Dritter Punkt aus meiner Sicht ist so ein wirklich eklatantes Medienversagen bei diesem Thema, wo halt tatsächlich seit Jahrzehnten beobachte ich das ja immer so Skeptikerthesen sowie gleichberechtigt neben wissenschaftlicher Konsens gestellt werden, so dass den Menschen der Eindruck vermittelt wird, ach ja, das ist ja alles umstritten und so. Ich wurde ja viele Jahre immer, wenn ich mal irgendwie im Taxi saß oder so und gesagt habe, ich bin Klimaforscher, gefragt, ja, in welchem Lager sind Sie? Glauben Sie an den menschengemachten Klimawandel oder nicht? Die Menschen hatten so das Gefühl, dass es gibt da zwei Lager in der Wissenschaft, was überhaupt nicht stimmt. Es gibt da 99% mindestens Konsens unter den Klimaforschern und die paar, die was anderes öffentlich behaupten, sind meistens wirklich bezahlt. Lobbyisten verdienen damit eine Menge Geld. Die Skeptiker im Netz behaupten ja immer, wir würden es des Geldes wegen machen. Wenn ich richtig Geld machen wollte, würde ich natürlich auf die Seite der fossilen Energie überwechseln. Denn ja, als Beamter im öffentlichen Dienst hat man ein gutes Auskommen, aber man wird nicht reich damit. Ja, außerdem bin ich unkündbar und muss jetzt nicht irgendwie Klimaalarm verbreiten. Ich könnte auch mir ein bequemes Leben machen und irgendwas Nettes forschen. Da gibt's ja, da gibt's diese falschen Vorstellungen, die da verbreitet werden. Auch zum Beispiel die These, wir Klimaforscher würden Klimaalarm verbreiten, weil wir von der Regierung bezahlt sind und die wollen das. Da denke ich immer, hä? Wo ist die Regierung, die das gerne hört, was wir Klimaforscher sagen? Die Regierungen wollen das nicht, weil das führt natürlich zu unpopulären Maßnahmen, die sie dann doch irgendwie gedrängt werden zu ergreifen. Und kein Politiker macht gerne etwas, was möglicherweise unpopulär ist.
Das ist so. Und das sieht man ja an der aktuellen Entwicklung. Also das ist also schon ein sehr großes Scheinargument. Ich hatte letztens einen Post in dem Zusammenhang von Ihnen gelesen. Der fing, glaube ich, an, es gibt weltweit rund 20.000 Klimaforscherinnen. Wollen Sie noch ergänzen?
Ja, da hatte ich geschrieben, aber manche meinen, dass die alle dumm oder korrupt sind und nur die paar in Diensten der fossilen Energiewirtschaft ihnen die Wahrheit erzählen.
Ja.
Das ist schon eine recht bizarre Verschwörungstheorie, muss ich sagen.
Ja. Also sehe ich genauso, deswegen dachte ich, bringen wir den mal so ein bisschen nicht zum Schmunzeln, weil der Fakt ist ja schon sehr, sehr bitter, aber vielleicht so ein bisschen Lockerheit in das Thema rein. Aber Sie haben bewusst, und den würde ich gerne nochmal eingehen, das Thema Klimakommunikation oder die Rolle der Medien. Ne? Können Sie da nochmal sagen, ich glaube, das Thema mit dieser ausgewogenen, quasi ausgewogenen Berichterstattung, ne, die ist mir dann selber auch in der Vorbereitung nochmal bewusst geworden, dass die ja das Bild völlig verzerrt.
Ja, das ist so ein fast wie ein Mediengesetzmäßigkeit, dass man immer irgendwie eine Gegenposition auch bringt. Das ist vor allem in angelsächsischen Medien noch stärker, glaube ich, als bei uns. Und man kann dann nicht einfach einen langen Bericht über Meeresspiegelanstieg bringen, der nur die Seite der seriösen Meeresspiegelforschung bringt, sondern das habe ich direkt mal von einem New York Times Journalisten erfahren. Er musste dann auch reinschreiben, irgend so ein Skeptiker, der zwar gar nicht zum Meeresspiegel forscht, aber der einfach gesagt hat, ja, der steigt doch seit der letzten Eiszeit, das hat mit dem Menschen nichts zu tun. Der Journalist wusste genau, dass das falsch ist. Sein Chefredakteur hat gesagt, nee, du musst hier auch die Gegenmeinung unterbringen, auch wenn es da keinerlei wissenschaftlich seriöse Studie oder irgendwas gibt, die das sagt. Und von daher ist diese falsche Ausgewogenheit vermittelt der Öffentlichkeit dann natürlich ein komplett falsches Bild. Oder nehmen wir Talkshows im Fernsehen, die wollen immer Kontroverse. Also wir hatten auch mal den Fall, noch das viele Jahre her, dass eine der Talkshows hatte unseren damaligen Chef, Herrn Professor Schellnhuber. Die riefen dann sogar unsere Pressestelle an und haben gesagt, kennen Sie denn niemanden, der das alles bestreitet? Wir suchen jemanden, wir finden gar keinen. Die wollten halt Kontroverse und irgend so einen Skeptiker dann da noch reinsetzen, der sagt, nee, nee, Klimawandel ist gar nicht vom Menschen gemacht oder gibt's gar nicht oder was es da alles so gibt.
Ja, und der Laie hört es dann und sagt dann, ach guck mal, das ist ja 50-50, sitzen zwei vor der Kamera,
Genau.
die sich da streiten und haben eine völlig schräge Wahrnehmung zu der
Genau.
Situation.
Und kann es ja auch nicht beurteilen, wer recht hat, sondern geht dann mit dem
Ja.
Gefühl weg, oh ja, die Experten streiten sich und merkt auch nicht, nur einer davon ist wirklich Experte.
Ja. Ja, und das, ich meine, dass das Thema eine hohe Komplexität hat, sozusagen, das wissen Sie besser als ich, aber man hat es ja schon an Ihren Äußerungen von weg gesehen, ne? Das kann ein Laie nicht abschätzen, welche Folgen was am Ende an dem Thema hat. Ja, unsere Zeit lebt ja von Fake News, also manche leben ganz gut damit,
Ja.
sozusagen, aber das ist ja ein Phänomen, was wir nicht nur in der Klimadiskussion haben. Welche solcher Fake News nervt Sie am meisten? Und Sie haben die Chance, es direkt hier zu entkräften.
Ja, ein paar hatten wir ja schon entkräftet,
Ja.
so Klima hat sich schon immer geändert, CO2. Ach so, eines, was ja auch sehr beliebt ist, übrigens lange Zeit, wurde sogar von der BGR, also der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffen, hier in Deutschland, ist eine Regierungsbehörde, verbreitet. Nur 3 bis 4% der CO2-Emissionen würden ja vom Menschen kommen. Der Rest sei natürlichen Ursprungs. Das ist natürlich ein ganz fieser Trick, weil der CO2-Anstieg ist 100% vom Menschen. Es ist sogar die Menge, die in der Luft zugenommen hat. Wir haben ja einen Anstieg um mehr als 50% vom CO2-Gehalt relativ zum vorindustriellen Niveau. Und das ist nur die Hälfte unserer Emissionen. Also die andere Hälfte ist aufgenommen worden, einmal von den Wäldern und zum anderen vom Ozean. Durch den Gasaustausch an der Meeresoberfläche sind alles Messtatsachen, sodass also das natürliche System netto nichts emittiert hat, sondern sogar die Hälfte aufgenommen hat von dem, was wir in die Luft gepustet haben.
Ja.
Diese 3 bis 4%, wo kommen die her? Weil natürlich, wenn im Herbst die Blätter fallen und das Laub am Boden liegt und verrottet, wird CO2 wieder frei, was vorher von dem Baum durch Photosynthese aus der Luft aufgenommen worden ist. Und das ist ein geschlossener Kreislauf. Also das ist in Bankersprache, würde ich sagen, ist eine Verwechslung von Umsatz und Gewinn. Also die reden da vom Umsatz, dem natürlichen Kohlenstoffkreislauf, der natürlich eine Menge umsetzt, aber netto nichts in der Luft zurücklässt. Deswegen war ja Jahrtausende der CO2-Gehalt konstant im Holozän.
Ja.
Mit dem Netto hinzufügen aus fossilen Quellen, was der Mensch jetzt macht. Und von daher CO2-Anstieg 100% vom Menschen verursacht.
Schönes Beispiel für einen Banker, Verwechslung von Umsatz und Gewinn.
Ja,
Zumindest die
also.
Banker dürften es verstehen, sozusagen bei.
Ja, man kann eben auch sich nicht vorstellen, dass die Leute, die sowas verbreiten, es nicht besser wissen. Das muss eigentlich absichtliche, also eine Täuschabsicht dahinter stecken.
Ja, also anders kann ich mir nicht erklären, sonst kann man ja Grundrechenarten nicht. Dann hilft vielleicht nochmal in die Schule. Okay, ja, jetzt sozusagen haben wir ja schon festgestellt, hohe Komplexität. Man kann natürlich meinen Podcast hören, sozusagen mit so tollen Gästen wie Sie. Wo kann man sich aber belesen, wo Sie sagen, hier gibt es vielleicht eins, zwei, drei, vier Beispiele, wo sich der Laie belesen kann, um solchen Fake News nicht aufzulaufen und sich selbst wirklich mit richtigen Informationen zu betanken?
Naja, also man kann sich natürlich bei wissenschaftlichen Instituten informieren. Das ist jetzt für den Laien vielleicht nicht unbedingt so direkt zugänglich, obwohl ja viele Kollegen auch auf Social Media unterwegs sind, Wissenschaftlern folgen, die bei seriösen Forschungsinstituten arbeiten. Bei der Auswahl der Medien würde ich sagen, es gibt ja, also in Deutschland, meinetwegen Süddeutsche oder die Zeit machen ganz gute Berichterstattung. International würde ich sagen, der Guardian ist da führend, dass man also seriöse Medien liest und nicht auf, also Medien, besonders von dem Medienimperium News Corp von Rupert Murdoch reinfällt. Das ist ja zum Beispiel Fox News, der Lieblingssender von Donald Trump. Und ohne Fox News wäre Donald Trump auch nicht gewählt worden. Das ist, glaube ich, Konsens.
Ja.
Das ist der am meisten gesehene Nachrichtensender und der gehört halt zu dem Medienimperium von Rupert Murdoch, dem ganz viele andere Medien weltweit gehören, fast alle australischen Medien, aber auch in Großbritannien zum Beispiel. Und seit Jahrzehnten einfach massiv diese Klimaleugner-Propaganda verbreitet. Also man sollte vielleicht mal ein bisschen überlegen, was lese ich in dem Medium, was ich immer verfolge? Und wenn da viele Klimaskeptiker-Thesen zu hören sind, mal drüber nachdenken, ob das alles so stimmt und ob man vielleicht beim richtigen Medium da ist oder vielleicht doch beim falschen.
Also die richtigen Medien aussuchen und wenn man ihnen folgt, ist man schon mal sehr gut informiert und ich glaube, sie bringen auch immer wieder Beispiele, wo man sich sonst noch belesen kann, kann ich an der Stelle nur empfehlen, denn ich habe da den einen oder anderen Tipp von Ihnen ebenfalls bekommen.
Ja, also LinkedIn, Blue Sky, Mastodon.
Ja.
Ich würde jetzt X nicht mehr empfehlen, seit Elon Musk den Laden übernommen hat. Ich poste da weiterhin, aber im Wesentlichen automatisch, was ich in den anderen Kanälen auch poste, ohne weiter in Diskussionen auf X einzusteigen, weil die sind inzwischen vollkommen abgeglitten.
Ja, das habe ich auch bei einem anderen Thema festgestellt. Da muss man aber einen eigenen Podcast für machen. So, in Deutschland haben wir ja schnell die Diskussion, ah, wir in Deutschland machen ja schon so viel, ne? Dann haben wir die 2%-Diskussion, hat gerade unser neuer Bundeskanzler, glaube ich, sogar angestoßen. Und glücklicherweise, was ist Ihrer Meinung, was sagt die Wissenschaft dazu? Ist Deutschland so weit vorn? Sind wir es nicht? Wer sind die eigentlichen Vorreiter?
Naja, wenn man die Emissionsreduktion der letzten 15 Jahre anschaut, etwa, sind wir unter den Industrieländern, unter den OECD-Staaten ins Mittelfeld abgerutscht. Also da sind eine ganze Reihe anderer Länder weit vorne. Ich habe jetzt die Liste nicht komplett im Kopf. Ich habe auch
Ja.
so eine Grafik, aber Großbritannien, Frankreich, Spanien, Finnland, überhaupt die skandinavischen Länder haben deutlich schneller ihre Emissionen reduziert als Deutschland.
Also sind wir dann doch nicht mehr Vorreiter.
Nee, sind wir
Sagt man.
leider lange nicht mehr. Nur so in der Rhetorik vielleicht. Greenwashing, international Rhetorik, aber nicht wirklich in den, was zählt, nämlich wie schnell die Emissionen sinken.
Dann nehmen wir doch den Ball direkt auf. Wir haben eine neue Bundesregierung, sozusagen, da wird ja schon viel im Netz diskutiert. Dann haben wir sozusagen im Parlament eine Partei sitzen mit der zweitgrößten Mehrheit, die den menschgemachten Klimawandel sogar komplett leugnet. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es entwickelt sich gerade in die völlig falsche Richtung. Deswegen, was wäre die Ratschlag des Wissenschaftlers, was wir in Deutschland gesellschaftlich, politisch, unternehmerisch tun sollten, damit wir wieder den richtigen Weg einschlagen?
Puh, das ist jetzt, ich
Jetzt brauchen wir
bin
noch mal eine Stunde, oder?
kein Politikexperte, nee, es ist, ich bin halt Physiker. Aber ja, die Diagnose teile ich natürlich. Wir sind in einem Backlash Anti-Klimaschutz, nachdem wir eine Phase hatten, wo dank Fridays for Future und den Jugendlichen auf den Straßen das Thema endlich mal den Stellenwert hatte, den es wirklich braucht, um Fortschritte zu erzielen. Ich kann nur hoffen, dass es wieder besser wird und dass die Diskussion sich auch ein bisschen versachlicht, denn es wurden ja leider jetzt im letzten Wahlkampf aus meiner Sicht wirklich eine Menge Illusionen verbreitet. Und auch die Vorstellung, dass Klimaschutz teuer ist und wir uns das nicht leisten können, die ist ja vollkommen falsch, weil die ökonomischen Studien zeigen ja eigentlich ziemlich einhellig, dass kein Klimaschutz, der unterlassene Klimaschutz ist das, was richtig teuer wird. Und von daher, auch wenn man jetzt rein aus ökonomischer Vernunft denkt, müssten wir eigentlich wirklich die Energiewende so schnell wie möglich vorantreiben.
Definitiv, ich hoffe, Ihre Worte werden gehört, sozusagen. Ich glaube, da müssen wir alle dran arbeiten, dass sich da etwas bewegt. Das auch jeder gefragt in seinen Rahmen der Möglichkeiten. Und ich glaube, wichtig, nicht immer nur auf andere zu zeigen, was ich da auch immer wieder erlebe. Es müssen doch die erstmal sich bewegen, bevor ich mich bewege. Dann wird es natürlich nichts. So, jetzt kommt wahrscheinlich nochmal so eine Frage, wo Sie sagen, ist ja nicht mein Fachgebiet, ich würde sie Ihnen trotzdem stellen. Klimaschutz ist ein Menschenrecht. Seit 23. Juli aus Den Haag gibt es das Gutachten, ne? Was sehr, sehr umfangreich ist und dass man sich nicht so einfach aus dem Thema Klimaschutz rausmogeln kann. Wie sehen Sie dieses Gutachten? Wird das eine Wirkung haben, hoffentlich?
Ja, also zunächst mal stimme ich dem natürlich komplett zu und das Bundesverfassungsgericht hat ja 2021 ein ähnliches Urteil, also auch als Urteil festgestellt. Es ist eigentlich ein No-Brainer. Wir schädigen andere Menschen, wenn wir Treibhausgase ausstoßen und das kann man nicht ungestraft einfach so weitermachen. Mhm. Und von daher stimme ich dem Gutachten voll zu und ich hoffe eben, dass wenn es jetzt da von höchster Stelle vom Internationalen Gerichtshof gekommen ist, dass es auch seine Wirkung entfaltet. Das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, weil dann kommt es ja darauf an, dieses Recht, da geht es ja auch um Schadensersatzklagen, also das Gutachten sagt, wer also da geschädigt wird durch Emissionen, kann letztlich auf Schadensersatz klagen und wer weiter Ölbohrungen genehmigt oder fossile Energien subventioniert, wie das ja auch unsere Bundesregierung tut, ist dann unter Umständen schadensersatzpflichtig. Das müssen wir sehen, wie sich das vor den Gerichten in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Aber es gibt ja viele Klimaklagen weltweit inzwischen, Hunderte. Und die Gerichte verstehen inzwischen wirklich, was hier abläuft und dass man das nicht einfach so ungestraft weiterlaufen lassen kann. Das ist übrigens noch eine kleine Bemerkung interessant, weil ich gerade die Doku dazu gesehen habe, wie dieses Gutachten vom Internationalen Gerichtshof eigentlich zustande kam. Es war nämlich eine Studenteninitiative aus Vanuatu von Jurastudenten, die ja, wir haben es vorhin erwähnt, ihre Heimat verlieren, weil durch den Meeresspiegel ihre Insel irgendwann untergehen wird. Und die gesagt haben, wir brauchen eine Stellungnahme des Internationalen Gerichtshofes dazu und haben dann ganz über Jahre hinweg viel Kontakte geknüpft, Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Verbündete gewonnen, zum Beispiel neuseeländische Premierministerin und so weiter, sodass dann mit einer großen Mehrheit von der UN beschlossen wurde, den Internationalen Gerichtshof damit zu beauftragen mit diesem Gutachten.
Ja, ich glaube, ein schönes Beispiel, das zeigt, wir können alle mit unseren Möglichkeiten und Mitteln vielleicht dann doch etwas bewegen.
Ja, einzelne Menschen können eine Menge bewegen, wenn sie sich dahinter klemmen.
Ja, also finde ich ein sehr, sehr perfektes Beispiel. So, jetzt haben wir sehr viel schwierige Dinge besprochen, was Ramsdorf. So, ich kann mich erinnern, ich glaube, eine der Aussagen im letzten Klimabericht, ich würde sie zitieren, das Zeitfenster, in dem eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle gesichert werden kann, schließt sich rapide. Es geht also um Tempo, wir haben keine Zeit mehr. Also haben wir noch eine Chance, den Klimawandel einzugrenzen? Was macht Sie optimistisch? Bringen Sie uns einen optimistischen Ausblick zum Schluss.
Wir haben noch die Chance, weil die Lösungen ja bereits exponentiell heranwachsen. Also die Erneuerbaren, die Elektromobilität, die Wärmepumpen. Es gibt Vorreiterstaaten, wo die sich schon durchgesetzt haben. Es gibt da eben auch solche Kipppunkte, wie ähnlich wie im Klimasystem, wodurch selbstverstärkende Effekte etwas zum Selbstläufer wird. Also man denkt jetzt klassische Beispiel Photovoltaik, war vor 20 Jahren noch wahnsinnig teuer und musste erstmal kräftig unterstützt werden mit Einspeisevergütung. Dann läuft eine Massenproduktion an, dann wird es billiger, dann kaufen es noch mehr, dann wird es noch billiger und das ist diese selbstverstärkende Rückkopplung, die eben dann nach einem Kipppunkt einsetzt und den Punkt erreicht, wo man es praktisch gar nicht mehr fördern muss, weil es dann einfach, weil es die billigste Energieerzeugung, Stromerzeugungsform schon ist in den meisten Ländern, auf jeden Fall nicht mehr aufhaltbar ist. Trotzdem muss man immer noch politisch aktiv sein und Hindernisse aus dem Weg räumen, zum Beispiel Netzausbauengpässe und dergleichen, damit dieses exponentielle Wachstum auch schnell genug weitergehen kann, um noch rechtzeitig die Klimakrise zu verhindern. Es wäre ja wirklich tragisch, wenn wir eigentlich die Lösung haben. Sie wächst schon exponentiell, aber die Politik verschleppt es so, dass wir trotzdem in die Klimakatastrophe reinlaufen, nur weil wir nicht schnell genug sind. In der Lage sind wir eigentlich im Moment.
Sind wir wahrscheinlich dann auch die einzige Spezies auf diesem Planeten, die ihre eigene Lebensgrundlage kaputt macht, wenn wir da nicht rechtzeitig handeln, hätte ich das gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch eine andere gibt, oder?
Nein,
Wahrscheinlich nicht. Lieber Professor, die Zeit ist schon gerannt und ist gerannt, aber Sie bleiben optimistisch. Nach so vielen Jahrzehnten Forschung und schwierigen Themen, Sie bleiben optimistisch?
Es hilft ja nichts. Also Optimisten sind ja nicht Leute, die glauben, dass immer alles gut geht, sondern die eben glauben, dass nicht immer alles schief geht.
Sehr gut, dann lassen Sie uns zu den 5x5 kommen, zu der schnellen Runde, auch wenn ich noch ehrlicherweise ungefähr noch 500 Fragen mehr hätte an Sie, aber die Zeit ist nur schon eine ganze Weile rum. Lassen Sie uns zu den 5x5 kommen mit Professor Stefan Rahmstorf. Ich stehe für
Sachliche Informationen über den Klimawandel und über die Werte der Aufklärung.
Nachhaltigkeit heißt für mich,
Dass unsere Kinder und Enkel dieselben Lebenschancen auf ein gutes Leben haben, wie wir das gehabt haben.
bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Ein Auto kaufen. Ich habe von Schüler an immer meinen ganzen Alltagsverkehr per Fahrrad gemacht und fast das ganze Leben ohne Auto gelebt. Ich bin da jetzt nicht fanatisch. Ich miete mir auch mal einen Mietwagen, wenn es sein muss, vielleicht so einmal im Jahr und fahre vielleicht 4, 5 Mal Taxi im Jahr. Aber ich habe mein Leben ohne Auto gelebt und will das auch bis zu Ende so durchhalten.
Und Sie sind gerade im Regen zu dem Interview gekommen. Das können die Zuhörer ja nicht sehen.
Na, das war halb so schlimm. Es war nur ein sehr kurzer Schauer, den ich kurz unter einem Laubdach abgewartet habe und nicht besonders nass geworden bin. Aber manchmal wird man natürlich nass, aber heute mit den Regenradar-Apps kann man es ja eigentlich immer sehen, regnet es die nächste Stunde oder nicht und so ein bisschen, wenn man ein bisschen Flexibilität hat, das zu timen, es kommt kaum noch vor, dass ich mal nass regne.
Ja.
Vor 20 Jahren war das noch anders, wo man noch nicht diese tollen Regenradar-Vorhersagen hatte.
Ja, ein kleiner sozusagen Tipp noch am Ende, wie man agieren kann. Sehr schön. Folgende Frage, Enrico, hast du mir noch nicht gestellt?
Was ich glaube, was die Politik noch nicht verstanden hat.
Dann bin ich jetzt auf diese Antwort von Ihnen gespannt.
Ja, also drei Dinge. Erstens, dass der Klimawandel unumkehrbar ist, weil das CO2 sich eben Jahrtausende in der Luft hält. Zweitens, dass es wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Wir müssten eigentlich weltweit die Emissionen bis 2030 halbieren. Das ist in 5 Jahren. Also das ist das Tempo, von dem die Paris-Einhalte-Szenarien ausgehen. Und drittens, dass es bei den langlebigen Treibhausgasen eben nicht darum geht, sie irgendwie zu senken oder so, sondern sie müssen auf null. Also CO2-Emission muss auf null. Sonst gibt es kein stabiles Klima.
Ich warte bewusst mehrere Sekunden. Es ist viel gesagt, es ist nicht alles gesagt, aber ich glaube, es ist sehr klar gesagt. Wir haben keine Zeit, wir müssen handeln. Lieber Herr Professor Stefan Rahmstorf, danke schön für das Gespräch, es war mir eine Ehre und ich wiederhole meinen Dank zu Anfang. Danke für Ihr Engagement, danke für Ihre Aufklärung und wer Ihnen noch nicht folgt, sollte das spätestens ab heute tun. Dankeschön.
Ja, sehr gerne.